Kliradio Wissen. Update.
As we speak, the summit tomorrow is still possible.
Solange wir verhandeln, ist der Gipfel zum Freihandelsabkommen CETA morgen noch möglich. Das hat EU-Ratspräsident Donald Tusk heute Morgen gesagt. Jetzt scheint es so, dass Tusk Unrecht hatte. Die Verhandlungen laufen noch und trotzdem macht der Gipfel mit Kanada morgen wohl keinen Sinn. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Seit mehr oder weniger 3 Tagen sitzen sie zusammen, die belgische Regierung mit den Vertretern der Wallonie und Brüssels. Der Rest der EU wartet darauf, dass es endlich gelingt, die beiden Regionen dazu zu bringen, dem Handelsabkommen CETA zuzustimmen, damit das Treffen morgen mit Kanada nicht platzt. Bisher vergeblich, und einer der führenden Politiker der beiden Regionen hat gerade auch klar gesagt, CETA morgen zu unterschreiben sei unmöglich. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sowas wohl schon geahnt, als er heute vor das Europaparlament getreten ist.
Wichtig ist, dass es heute zu einer Einigung in Belgien kommt, damit das Königreich seine Bereitschaft bekunden kann, den Vertrag zu unterzeichnen. Wann dies passiert, ist weniger wichtig, als dass es passiert.
In Kanada werden sie aber wohl ziemlich sauer sein auf die EU. Ministerpräsident Justin Trudeau hat ja schon gesagt, dass er nicht kommt, wenn das Ja zu CETA nicht steht. Der britische Europaabgeordnete Syed Kamal von den Konservativen fragt sich, wer denn überhaupt in der Welt noch mit der EU Geschäfte machen will, wenn nicht einmal ein Vertrag mit einem Land wie Kanada klappt.
If the EU cannot even reach an agreement with a country such as Canada, a country with similar environmental and labour standards, what hope do we have for telling the rest of the world that the EU is open for business?
Applaus bekam die Wallonie für ihren Widerstand von linken und grünen Europaabgeordneten und von ganz rechts außen, von Marine Le Pen vom Front National aus Frankreich.
Die Wallonen blockieren nicht etwa die anderen, völlig falsch. Es sind tatsächlich die einzigen, die sich getraut haben, ihre Bedenken auszudrücken. Sie haben die Augen geöffnet für das Desaster, das die ultraliberale Freihandelspolitik für Europa bedeutet.
Wenn es um andere Handelspartner geht, da ist die Wallonie allerdings weniger wählerisch. Recherchen der ARD zeigen, dass die Region direkte Verträge mit China und mit dem Jemen hat und dass die Zusagen für Investoren darin deutlich weitergehen, als das bei CETA der Fall ist. Egal wie das CETA-Gezerre ausgeht, so etwas wollen die meisten EU-Politiker nicht noch einmal erleben. Der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber findet, dass sich die einzelnen Regierungen bei solchen Handelsfragen raushalten müssen.
Für die Zukunft muss klar sein, Europa-Themen müssen im Europäischen Parlament verantwortet werden und sonst nirgends.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Hickhack um das geplante CETA-Abkommen sorgt auch im Netz für Diskussionen. Jetstreamer schreibt auf tagesschau.de: Die Angelegenheit ist noch nicht ausdiskutiert. Wer schon Termine zur Unterzeichnung macht, obwohl noch nicht alle Fragen geklärt sind, ist selber schuld, wenn er sich blamiert. Die Bürger in Europa haben sich nicht blamiert, nur die Politiker, die sich vom Kommerz unter Druck setzen ließen. Der Nutzer Crow77 meint bei tagesschau.de: Die Situation gibt ein deutliches Signal an die Welt. Mit der EU kann man keine Verträge schließen. Und wenn, dann nur mit großen Mühen. Die Gegner Europas freut es. Von Le Pen bis Putin. Günther Meyer sieht das eigentliche Dilemma auf Faznet darin, dass die Voraussetzungen für Freihandel in den EU-Staaten unterschiedlich sind, aber alle in dasselbe Korsett gepresst werden sollen. Ein Vertragsrahmen, den die EU-Mitglieder in unterschiedlichem Umfang ratifizieren können, wäre für alle besser. Bei Spiegel Online meint Hilfskraft: Man wird den heutigen Gegnern noch einmal sehr dankbar sein, auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Diese Art Freihandelsabkommen sind der größte Hirnriss seit 1945. Und A. Peanuts glaubt, dass CETA eh nicht mehr interessant ist. Eine engere Anbindung an die USA/Kanada lohnt sich nicht mehr. Die zukünftige Wirtschaft wird sich im fernen Osten abspielen. Mit China, Russland, Indien.
Was sonst noch wichtig war?
Der Dschungel ist geräumt, also das Flüchtlingscamp am Eurotunnel in Calais. Das sagt die Präfektin der Region in Frankreich. Und dass es jetzt plötzlich so schnell ging, das lag nicht unbedingt an der Überzeugungskraft der französischen Behörden, sondern an mehreren Bränden, die da ausgebrochen sind. Erst in der Nacht und dann nochmal am Nachmittag. Ein Großteil des Camps ist offenbar zerstört. Die Präfektin hat eine eigenwillige Erklärung für die Feuer.
Wir haben schon seit Wochen immer wieder kleinere Feuer. Das kann man natürlich bedauern, aber das gehört zu den Traditionen der Migranten dazu. Sie zerstören ihre Behausungen, bevor sie sie verlassen.
Etwa 5000 Flüchtlinge sind registriert worden und in richtige Unterkünfte in Frankreich gebracht worden. Aber es gilt als sicher, dass mehr als 1000 Menschen sich weiter in der Nähe von Calais aufhalten und versuchen werden, von da nach Großbritannien zu kommen. Dieser Sozialarbeiter will sie davon abhalten.
Wir erklären ihnen, dass die Überfahrt nach England fast nicht mehr möglich und sehr gefährlich ist, dass es sehr viel Geld kostet, dass sie den Schleusern bezahlen müssen. Es wird einige Zeit dauern, bis wir die Menschen davon überzeugt haben, dass sie nicht nach England kommen können.
Russland kämpft in Syrien an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad und dafür schickt die russische Armee auch einen Flugzeugträger ins Mittelmeer. Der sollte zusammen mit anderen Kriegsschiffen zum Auftanken in Ceuta anlegen, also dem kleinen spanischen Gebiet an der Küste Nordafrikas. Spanien ist Mitglied der NATO und beim NATO-Treffen heute in Brüssel sagten die Verteidigungsminister der anderen Länder ziemlich deutlich, was sie von der Tankerlaubnis für die russischen Schiffe halten. Zum Beispiel Michael Fallon aus Großbritannien.
Wir sind extrem besorgt, dass ein NATO-Staat daran denkt, russisches Militär zu unterstützen, das vielleicht später Bomben auf syrische Zivilisten abwerfen wird. In diesem Punkt sollten alle NATO-Staaten zusammenstehen.
Offenbar hat der Druck auf Spanien gewirkt. Russland hat die Tankanfrage zurückgezogen. Wo die Kriegsschiffe auf ihrem Weg nach Syrien jetzt Sprit nachladen, ist bisher nicht bekannt. Der Mindestlohn steigt. Die Bundesregierung hat abgesegnet, dass ab dem neuen Jahr niemand mit einem normalen Job weniger als 8,84 Euro verdienen darf. Das sind 34 Cent mehr als jetzt. Für einen Vollzeitjob auf Mindestlohnniveau macht das im Jahr ein Plus von etwa 650 Euro. Festgelegt wird der Mindestlohn nicht von der Regierung, sondern von einer Kommission, in der sitzen Vertreter von Gewerkschaften und Firmen. Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. So heißt das, was gerade das Bundesinnenministerium plant. Das Ziel, es soll mehr Videoüberwachung an privaten Plätzen geben, wo sich viele Menschen aufhalten, also Busse und Bahnen, Sportplätze oder auch Einkaufszentren. Innenminister Thomas de Maizière will vor allem, dass die Datenschützer in den einzelnen Bundesländern es nicht mehr so leicht verhindern können, dass eine Kamera mitfilmt. Er findet, dass das die Sicherheit erhöht. Die Grünen sehen das anders. Aus ihrer Sicht würde das geplante Gesetz zu stark in Bürgerrechte eingreifen. 150 Menschen sind ums Leben gekommen, als der Co-Pilot einer Germanwings-Maschine letztes Jahr das Flugzeug in den Alpen zum Absturz gebracht hat. Die Lufthansa hat danach gesagt, wir kümmern uns um die Hinterbliebenen, unbürokratisch und schnell. Ausgenutzt hat das eine Frau aus Nordrhein-Westfalen. Sie hat sich als Cousine einer Lehrerin ausgegeben, die mit an Bord war. Die Lufthansa bezahlte der 35-Jährigen zweimal die Fahrt zur Unglücksstelle in Frankreich, inklusive Flügen, Aufenthalt in Hotels und aller Verpflegungskosten. Beim zweiten Mal nahm sie ihre zwei Kinder und einen Mann als Begleitung mit. Gesamtkosten mehr als 15.000 Euro. Ein Gericht in Köln hat diese Frau heute wegen Betrugs verurteilt zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung.
Was noch wichtig wird.
Jetzt also doch Streik. Die Flugbegleiter bei Eurowings wollen ab morgen die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft UFO hat letzte Nacht die Verhandlungen mit der Lufthansa-Tochter abgebrochen. Es geht um mehr Geld für die Flugbegleiter, aber vor allem um die Frage, gilt für die Eurowings-Beschäftigten auch in Zukunft noch ein Tarifvertrag? Die Lufthansa will sparen und plant, Eurowings-Standorte ins Ausland zu verlegen. Die Gewerkschaft hat gerade eben bekannt gegeben, dass morgen Eurowings und Germanwings Flüge bestreikt werden sollen. Und zwar von 0 Uhr an 24 Stunden lang. Das betrifft die Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Bonn, Dortmund und auch Stuttgart. Der Sacharow-Preis ist eine der höchsten Auszeichnungen, die es gibt für Persönlichkeiten, die sich für Menschenrechte einsetzen. Morgen gibt das Europäische Parlament bekannt, wem der Preis in diesem Jahr verliehen wird. Nominiert ist unter anderem die Irakerin Nadja Murad, eine Jesidin, die selber Opfer war. Sie wurde von der Terrorgruppe IS verschleppt. Jetzt ist die 23-jährige Sonderbotschafterin der UNO für die Opfer von Menschenhandel.
Und sonst in der Welt?
Das westafrikanische Land Gambia will die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag beenden. Der Informationsminister des Landes sagte, das Tribunal sei faktisch ein internationales Gericht der Weißen zur Verfolgung farbiger Menschen, besonders von Afrikanern. Vor wenigen Tagen hatte Südafrika mit einer ähnlichen Erklärung seinen Rückzug erklärt und auch Burundi hat die Zusammenarbeit aufgekündigt. Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bisher betrafen alle Ermittlungsverfahren bis auf eines Personen aus afrikanischen Staaten. Die Olympischen Sommerspiele in Rio sind seit über 2 Monaten vorbei, die Rechnungen sind aber immer noch nicht alle bezahlt. Viele Mitarbeiter von Firmen, die an Olympia mitgewirkt haben, warten bis heute auf ihr Geld, zum Beispiel bei der Medienabteilung von Olympia. Das Organisationskomitee will beschwichtigen und verspricht, dass bis Ende des Jahres 95% der Schulden beglichen sind. Brasilien hat auch unabhängig von den Kosten für Olympia große finanzielle Probleme. Der Bundesstaat Rio de Janeiro hatte zum Beispiel knapp 50 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele den Finanznotstand ausgerufen. Für große Länder wie Russland, China oder die USA sind verschiedene Zeitzonen unumgänglich. Auf einer kleinen Insel wie Zypern könnten die Uhren dagegen alle gleich ticken. Das werden sie diesen Winter aber nicht. Zum ersten Mal wird der türkisch geprägte Norden die Uhren am Sonntag nicht auf Winterzeit umstellen. Laut dem staatlich-zyprischen Rundfunk passt sich der Norden damit an die Türkei an. Auch die macht diesmal bei der europäischen Zeitumstellung nicht mit. Für die Bewohner Zyperns ist das ziemlich unpraktisch. Viele fahren für Geschäfte oder auch privat hin und her, vor allem in der geteilten Hauptstadt Nikosia. Außerdem ist es ein Rückschlag für die Friedensgespräche. Zypern ist nach einem Putsch seit mehr als 40 Jahren geteilt in den türkischen Norden und den griechischen Süden. Als Lösung ist ein Bundesstaat im Gespräch.
Wissensnachrichten.
Impfen kennt jeder, als Spritze beim Arzt zum Beispiel. Das könnte aber eleganter gehen möglicherweise. Ich bekomme den Impfschutz einfach von einem Nachbarn oder von einem Arbeitskollegen übertragen. Ob das funktionieren kann, das haben jetzt US-Forscher durchgespielt. Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Das wäre ja quasi eine ansteckende Impfung. Wie soll das funktionieren?
Die Idee dahinter ist, dass man eine harmlose Variante eines Krankheitserregers hat. Damit werden dann ein paar Leute geimpft und die stecken dann die Menschen in ihrer Umgebung damit an. Mhm. Und wenn dann das echte, gefährliche Virus kommt, dann sind alle schon immun und werden nicht krank.
Klingt super.
In einer perfekten Welt schon, aber da kann ja etwas schief gehen. Also so leider passiert immer mal wieder bei Polio, der Kinderlähmung. Milliarden von Menschen werden da auf der Welt über die Jahre mit einer Schluckimpfung immunisiert. Das sind aktive Viren, die eben abgeschwächt wurden. Es kann aber passieren, dass die Viren sich verändern und wieder gefährlich werden.
Das heißt?
Dass statistisch 1 von 1,5 Millionen geimpften Kindern durch diese Schluckimpfung Kinderlähmung bekommen und damit dann auch andere anstecken können. Sowas darf nicht passieren. Und sowas darf natürlich auch nicht passieren, wenn man jetzt eine neue ansteckende Impfung entwickelt. Die Frage ist, was passiert, wenn man einen Impfstoff entwickelt, der nur wenig ansteckend ist und sich nur langsam ausbreitet? Würde das denn dann auch überhaupt reichen, um eine ganze Bevölkerung später vor einer gefährlichen Ansteckung zu schützen? Das haben US-Forscher um Scott Newsma von der Uni Idaho theoretisch am Rechner durchgerechnet und die sagen, ja, das würde reichen.
Okay, aber nach allem, was du mir jetzt erzählt hast, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ob man so eine Ansteckungsimpfung dann wirklich kontrollieren kann.
Ja, aus diesen Gründen, deswegen wollen die Forscher aus ethischen Bedenken heraus sowas erstmal nur für Nutztiere entwickeln oder für Wildtiere, die gefährliche Krankheiten wie zum Beispiel Ebola auf Menschen übertragen können.
Wir gucken zum Mars. Bei der Weltraumagentur ESA, da rätseln die Experten noch immer, warum die Mars-Sonde Schiaparelli abgestürzt ist. Wissen wir es jetzt?
Ja, sie glauben, dass dahinter ein Softwarefehler steckt. Vermutlich hat es bei der Landung ein Verständigungsproblem gegeben, und zwar zwischen einem Höhenmessgerät und der Navigation. Und der Direktor der ESA sagte, dass der Fehler wohl in einer Höhe von 2 bis 4 Kilometern über der Marsoberfläche passiert ist. Und die Navigationssoftware hat wohl gedacht, dass die Sonde schon gelandet sei und deswegen hätten dann die Bremsraketen nicht stark genug gefeuert.
Und dann haben wir noch was aus dem Bereich Geschlechter. Da haben wir wie jedes Jahr den Gender Gap Report. Und die entscheidende Frage ist natürlich jedes Jahr wieder, verdienen Männer und Frauen jetzt endlich gleich viel?
In 170 Jahren dann. Das sagt das Weltwirtschaftsforum im diesjährigen Report voraus. Und die Prognose ist damit noch ein bisschen pessimistischer, als sie letztes Jahr war. Da war man von 118 Jahren ausgegangen.
Was steckt, abgesehen vom Gehalt, noch drin im Gender Gap Report dieses Jahr?
Also der bewertet wie jedes Jahr die Gleichstellung von Männern und Frauen in 144 Ländern und deckt dabei dann 4 Bereiche ab: Bildung, Gesundheit, politische Teilhabe und wirtschaftliche Situation. Und aktuell sind Frauen demnach nur zu knapp 60% gleichgestellt. Das ist in der Tat der schlechteste Wert seit 2007. Bei Deutschland sieht es so aus, alle Faktoren mit eingerechnet, liegen wir in diesem Jahr auf dem 13. Platz. Und die Autoren der Studie kritisieren, dass Deutschland da noch viel nachzuholen hat. Zum Beispiel gäbe es immer noch nur wenige Frauen in Führungspositionen und die Gehaltsunterschiede sind eben immer noch relativ groß.
Wetter.
Der Tag geht zumindest trocken zu Ende, im Westen und Norden auch mit Wolkenlücken. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 2 Grad. Morgen im Norden und Nordosten viele Wolken und anfangs auch noch Regen. Der Rest von Deutschland hat ganz gute Chancen auf Sonne. Dazu morgen höchstens 5 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.